Servus zum Bully Podcast Folge 58, oder Helmut?
Ach, ja, wahrscheinlich, wenn du sagst.
Ja. Ja.
Ja, wir zählen ja seit 50 genau. Nicht mehr.
genau,
ab der 50 ab 100 zählen wir wieder, aber ja, es wird irgendwie so um die Nummer sein. Grüße aus München. Genau. Servus.
Genau. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Roundtable. Und zwar geht es diesmal um die DEL. Gerade schon erwähnt, der Helmut ist dabei und dann unser Königstransfer, Klammer auf, den Begriff hören wir heute nochmal, Klammer zu, Luca aus Ingolstadt. Hallo, Luca.
Hallo.
Und ja, und dann haben wir einen speziellen Gast heute, der in der dritten Fußballliga 77 Spieltage haben möchte, der auf fupa.net bildlich eine sehr gute Figur abmacht und der wohl die schönste Frisur in der ganzen Welt hat. Willkommen Alex Kunz vom Magenta Sport.
Hallo zusammen, grüß euch.
Ja, genau. Erste Frage, Alex, wie geht's dir und wo erwischt du dich gerade?
Zu Hause auf der Couch. Ja, und daheim ist ja immer am schönsten und klar, wenn man jetzt die Tage runterzählen kann bis zum DEL-Start, Donnerstag geht's ja endlich los, also nur noch dreimal schlafen dann ist es schon besonders, vor allem weil es ja eine spezielle Saison dann auch ist.
Ja, genau. Und zur Einordnung, wir nehmen an einem Montagabend auf. Also wenn ihr Mittwoch noch dreimal schlaft bis zum DEL-Start, ist schlecht, dann habt ihr schon ein paar Spiele verpasst.
Das stimmt. Aber ihr könnt ja trotzdem noch dreimal schlafen und dann kommt trotzdem dann auch ganz viel DEL danach.
Das auf jeden Fall.
Ja, aber ihr habt den Start verpennt, das stimmt.
Ja, kein Problem. Genau, und heute wollen wir uns mit vier Teams beschäftigen. Wir wollen uns aber noch so ein bisschen mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Und zwar, es gibt 15 Teams, das haben einige schon mitbekommen. BTK Bissingen ist der Aufsteiger, das 15. Team. Zuschauer sind zugelassen, das haben auch die letzten mittlerweile so ein bisschen erfahren. In Bayern gab es dann noch so ein bisschen, wie will man sagen, ein bisschen Gerumpel. Der Helmut in München war da ja quasi fast live vor Ort. Wie ist das jetzt in Bayern mit den Zuschauern?
Also ich kann es jetzt mal sagen, wie es beim EHC Red Bull München die letzten zwei Spiele war. Da war eine Stadionkapazität, also es wurde immer als Ausverkauf gekennzeichnet, waren 1015 oder 1050 Zuschauer in der Eishalle, alles gekennzeichnete Plätze und mit Abstand. Man konnte als Gruppe buchen. Das ist ja, glaube ich, auch beim Fußball mittlerweile das gängige Format, dass man sich als Gruppe zusammenschließt, um eben den Abstand zu der nächsten Gruppe herzustellen und um die Stadionkapazität zu erhöhen. Also so ist derzeit der Stand.
Genau. Also will heißen, in ganz Deutschland sind Fans zugelassen, nach momentanem Stand, je nach Inzidenzlage und was nicht noch alles, aber wollen wir hoffen, dass das so bleibt, ja. Dass vielleicht irgendwann nochmal mehr Zuschauer rein können.
Ja, aber ganz ehrlich, auch Alex, sei auch du mal ehrlich, es ist doch kein echtes Eishockey ohne die Fans, oder? Das ist doch einfach, es ist eine andere Welt.
Und du hast natürlich auch schon in der letzten Saison gemerkt, dass die ein oder andere Mannschaft da ihre Schwierigkeiten damit hat. Ich darf nachher über Augsburg sprechen, aber Augsburg, ihr wisst alle, wenn ihr da schon mal wart, ja. Wie laut es da sein kann im Kurt-Frenzel-Stadion. Und diese Stimmung hat die Mannschaft nicht getragen. Zu Hause die Augsburger Panther jetzt auch nicht unbedingt die Megabilanz gehabt in der vergangenen Saison. Und ich bin mir sicher, wenn da der Push eben von den Rängen auch zusätzlich noch kommt, dann ist diese Mannschaft vielleicht nochmal eine Klasse besser.
Ja. Das ist halt der Fan-Faktor. Also man kennt das in Iserlohn oder auch in Straubing, diese engen, diese kleinen Hallen. Das ist schon ein Faktor. Also das kann schon mal sein, dass ein Schiri einen Arm hebt, wenn ein halbes Stadion da gegen einen pfeift. Also, ist einfach so. Da kann sich, glaube ich, keiner von frei machen. Ja. Behaupte ich einfach mal. Ne? Keine Ahnung. Genau. Und es gibt auch ein paar neue Regeln in der DEL. Es gibt zum Beispiel das Torhüter-Trapez, wie es genannt wird. Viele kennen das aus der NHL schon. Hinter dem Tor gibt es noch zwei Linien und dieses Trapez darf der Torwart mit dem Puck nicht verlassen. Ist das korrekt, Helmut?
So ist es.
Habe ich das richtig wiedergegeben?
Es gibt eine Ausnahme, wenn ich reingrätschen darf. Der Torhüter darf dieses Trapez, beziehungsweise der Puck muss in diesem Trapez gespielt werden. Es gibt eine Ausnahme und zwar, wenn er mit einem Schlittschuh im Torraum steht, darf er das auch außerhalb.
Das wird interessant.
Das stelle ich mir jetzt gerade vor, ja.
Ja, ja.
Aber ja, klar.
Also ist relativ schwierig, wird nicht oft vorkommen, aber die Möglichkeit besteht. Lars Brüggemann, Leiter Schiedsrichterwesen, hat, das kann ich ganz taufrisch sagen, bei uns in der vergangenen Woche eine Regelschulung gemacht und eben diese Fälle erklärt, gerade mit dem Trapez. Klappt aber mittlerweile ganz gut. Und eben diese einzige Ausnahme, die es gibt, dass, wenn Torhüter mit dem Schlittschuh im Torraum steht, dass er außerhalb dann spielen darf. Okay. Wird relativ schwierig, denn die Entfernungen bis zu den Linien, bis zu diesen Dead Zone, wie sie, glaube ich, auch genannt wird, ist dann auch relativ weit.
Ja, okay. Das wäre wohl so ein Fall Helmut Raab mit seinen langen Staxenlauf.
Absolut.
Der würde es noch hinkriegen. Der würde es noch hinkriegen, ja. Ja, genau, das Trapez. Und da gibt es eine ganz interessante neue Regel, das mit dem Abseits. Nämlich die blaue Linie wird dreidimensional. Halleluja. Meine erste Frage für mich war, schaffen unsere Schiris das? Ich habe großes Vertrauen in unsere Schiedsrichter. Ich finde das echt super, aber da ist da schon Konfliktpotenzial schon vorprogrammiert, oder? Was meint ihr?
Ich vertraue da auch mal unseren DEL-Schiris. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man die WM gesehen hat, das hat man schon gesehen, dass unsere Schiedsrichter schon zu einer guten Riege gehört haben. Also so war mein Empfinden. Ich finde die Regeländerung eigentlich ganz gut. Mhm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Alex, was meinst du?
Also tatsächlich werden sich die Linesmen ein bisschen einfacher tun, weil sie der menschliche Blick gerät ja geradeaus nach vorne. Heißt, sie müssen nicht mehr auf Point gucken, ist der Schlittschuh drauf und so weiter und so fort. Ist er jetzt wirklich drauf? Und wenn du viel Verkehr hast an der blauen Linie, ist das schwierig. Wenn du siehst, der hat noch irgendeinen Körperteil über der blauen Linie, dann ist das Thema für ihn gegessen. Muss also nicht nochmal extra gucken, ob der Schlittschuh drauf ist. Allerdings gibt es auch da eine Ausnahme. Wir sprechen über das Onside. Wenn jemand aus dem Abseits rauskommt, dann müssen die Schlittschuhe wiederum, da ist die blaue Linie eben nicht dieser dreidimensionale Raum, da müssen die Schlittschuhe die blaue Linie wieder berühren.
Ich bin gespannt, wie das durchgeführt wird. Aber wie gesagt, ich vertraue da eigentlich unseren Schiri und unseren Linesmen.
Also, ich habe sowieso das Gefühl, dass es immer mehr auch Richtung NHL geht, so ein bisschen. Weil wenn man sich NHL-Spiele anschaut, wie oft wird dann Abseits gepfiffen? Sind wir mal ehrlich. Wie oft wird dann Abseits in der NHL gepfiffen? Das wird im Prinzip, gut, du hast natürlich diese Challenge-Regel am Ende, das ist natürlich der Unterschied. Ja. Aber im Prinzip, da sind oft Situationen dabei, wo du dir sagst, so am Fernseher schon so, uiuiui, also da könnte man schon auch mal, also ein deutscher Schiedsrichter hätte da wahrscheinlich gepfiffen. Deswegen, ich finde es in die Richtung, dass es geht, eigentlich sehr gut.
Insgesamt ist ja dieses neue Regelbuch, das ja von der IHF rausgebracht worden ist, von der NHL übernommen. Und insgesamt sind es ja über 150 Regeländerungen. Wir werden keine 10-Minuten-Strafen mehr sehen. Die sind rausgenommen. Wir werden stattdessen mehr 5-Minuten-Strafen sehen, also ohne Spieldauer. Die Schiedsrichter, wie sagt Lars Brüggemann so schön, haben jetzt auch ein bisschen mehr in der Werkzeugkiste, um für dieselben Vergehen verschiedene Strafen auszusprechen. Ich bin gespannt, weil wann gibst du eine 2, wann gibst du einen 5er, wann gibst du 5 plus Spieldauer? Das ist sind so fließende Übergänge. Ich glaube, das wird auch sicherlich im Kontext eines Spiels selber dann entschieden werden. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall interessant auch zu sehen, ja.
Ja. Ja, genau. Das waren jetzt eigentlich so die gröbsten Änderungen. Wie gesagt, Alex gerade schon sagt, es gibt noch ganz viele weitere Änderungen, was aber mehr so ins Detail reingehen würde, glaube ich.
Ich glaube, es sind schon mal die wichtigsten.
Ja, genau. Also
für die Fans.
Und wer möchte, auf der DL-Seite kann man sich, glaube ich, die Regeländerung anschauen. Ne? Da kann man nochmal ganz ins Detail reingehen und sich mal selber mal so angucken, was da gebacken wird in der neuen DEL-Saison oder Penny-DEL-Saison. Und noch eine Frage, bevor wir in das Rund gehen. Wart ihr schon bei Penny? Habt euch die Eispucks geholt?
Also ich nicht. Nein.
Oh. Ich habe mich beömmelt an den ganzen Werbespots, die die Vereine heute da auch gepostet haben, vor allem Henry Hase.
Ja.
Ja, mit diesem super Outtake. Ich weiß nicht, ob ihr ihn heute gesehen habt. Weltklasse. Typisch Henk. Müsst ihr euch unbedingt geben. Typischer Hase halt, ne?
Ja, ich weiß, wie sieht es bei dir aus, Luca, in Ingolstadt? Hast du vor dem Penny gecampt?
Ich bin ganz ehrlich, also zum einen, ich wüsste nicht mal, gerade aus dem Stand ein Penny in der Nähe. Zum anderen habe ich von den Eispucks nicht mal was mitbekommen. Also ich glaube, da sieht man relativ gut die Relevanz von den Teilen.
Ja, gut, ich sehe, die haben hier reißenden Absatz, die Dinger. Also finde ich echt
Aber wir grillen jetzt doch alle bald. Wir haben doch jetzt die Spieler gesehen, wie sie gegrillt haben bei der
Ja,
offiziellen oder inoffiziellen Grill-Weltmeisterschaft.
ja,
Ja,
ja, ja.
auch eine coole Geschichte. Also fand ich schon.
War ganz witzig. Fand ich ganz, ganz cool eigentlich. Also
Ja.
konnte man sich antun.
Ja.
Gut, und damit gehen wir zu unserem ersten Team. Helmut wollte sich mal die Straubing, die Red Bull München anschauen. Helmut,
Was
was
geht?
wird, was wird bald im neuen SAP-Garten so gebacken werden?
Ich hoffe, viele Sterne, die man auf das Trikot dann packen kann. Aber noch sind wir ja nicht im SAP-Garten, noch sind wir in unserer altehrwürdigen Halle im
Mit Heizstrahler.
Olympia-Eissportzentrum. Mit Heizstrahler, die waren nicht an. Ich habe dir extra ein Foto geschickt, die waren nicht an. Ja, was wird da gebacken werden? Wie gesagt, ich bin da eigentlich nach den zwei Champions League Heimspielen jetzt ziemlich guter Dinge, dass das eine gute Saison werden könnte.
Neuverpflichtung, es war ja ein Riesending. Also Ben Smith kam ja aus
Ja.
Mannheim
Ja.
und ich glaube Ben Street war das, ne? Auch Ben, ne? Mit Vornamen.
Ja, Ben, wir haben zwei Center gebraucht, zwei bekommen, zwei mit demselben Vornamen. Das ist natürlich immer ganz gut, aber auch spielerisch. Ben Smith, ich meine, wir haben das ja auch schon im Podcast mal beleuchtet. Der Wechsel von Mannheim zu München, das war schon ein Paukenschlag, das kann man schon so nennen. Und Ben Street ist ja relativ spät noch dazu gekommen. Also, das wahnsinniger Spieler. Wahnsinniger
Okay.
Spieler. Also, man hat das schon bei den ersten zwei CHL-Spielen gesehen. Jetzt habe ich ihn auch mal live gesehen. Das ist ja auch noch ein bisschen ein Unterschied, wenn du den auch wirklich mal auf dem Eis direkt vor dir sehen kannst, als am Fernseher. Ist es Wahnsinn. Also
Ja.
er hat nichts, was er nicht kann im Prinzip. Vielleicht die Goalie-Position. Aber ansonsten ist es ein Top-Spieler. Ein
Ja.
Top-Spieler.
Ja. Okay. Jetzt musst du uns mal kurz helfen. Wer ist denn alles weggegangen von München? Nur, dass wir mal so die anderen Hörer auch mit reinholen, die nicht
Wir
direkt mit
hatten
München zu
schon,
tun haben.
ja, wir hatten schon einige Abgänge. Also was jetzt als erstes mal natürlich reinkommt, ist Kevin Reich natürlich, der zu Ingolstadt gewechselt ist. Das werden wir sicherlich nachher bei Luca dann auch noch mal ein bisschen hören.
Ja.
Luca Zitterbart, Chris Borg natürlich auch zu Ingolstadt. Auch eine
Ja.
extrem interessante Geschichte, auch nachher. Wie gesagt, diese Verbindungen sind ja da. Lukas Meinscheid, Derek Reuth, Andrew Abbott, der ja mittlerweile sportlicher Leiter oder Manager in Bern ist. Und Mark Woks, der ja immer noch vereinslos ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt die Karriereende annaht oder nicht. Also er ist auf jeden Fall noch nicht bei einem neuen Club. Ja,
Ja.
das waren so die Abgänge, die München hatte.
Ja.
Ja, es man muss ja sagen, man musste sich auch verjüngen zur letzten Saison. Es war schon ein alter Kader, wenn man es mal so sieht. Das hat man auch jetzt gesehen, wenn man sich den aktuellen anschaut. Wir hatten es ja auch schon mit Frank Maurer mal besprochen, dass extrem viele U23-Spieler dazugekommen sind. Also jetzt nicht nur die Regel-U23-Spieler, sondern auch so. Da ist zum Beispiel einer, der mir richtig, richtig rausgestochen hat, Justin Schütz unter anderem. Auf den habe ich so richtig Bock. Da glaube ich, dass der nochmal so eine richtige Schippe drauflegen kann, definitiv. Also wie gesagt, das Team, ja, ich bin schon sehr, sehr hyped auf die Saison, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, okay. Ja, sind wir mal gespannt. Conny Abelshauser auch wieder dabei. Der ist dann Garant in der Verteidigung.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt, wie der sich da weiter durchkämpfen wird, wie der alle
Ja,
anderen abprallen wird.
hat er am Samstag leider einen Puck gegen das Gesicht bekommen.
Ja,
Müssen wir mal abwarten. Er
genau.
war wieder auf dem Eis mit Vollvisier. Aber da müssen wir mal abwarten, wie es ist. Also, aber ja, und auch Freddy Tiffels, muss ich auch sagen. Also diese Reihe mit Freddy Tiffels, mit Ben Street und Trevor Parks. Ich meine, Trevor Parks ist ja auch noch da. Muss man ja auch sagen. Diese Reihe, und das ist jetzt meine erste Prognose für heute. Die
Oh
Reihe Street, Parks, Tiffels
Gott.
wird die punktbeste Reihe in der DL werden. Mark my words.
Habe ich mir mal notiert.
Bitte,
Ja,
ich bitte
genau.
darum.
Also,
Ja.
ja, okay, es ist ein interessanter Call, da werde ich später noch drauf eingehen, denke ich mal.
Kannst gerne auch jetzt schon mal.
Ja, mach ruhig.
Ich glaube, ich weiß, welche Reihe du entgegenhältst.
Es gibt zwei Reihen, die ich potenziell entgegenhalten würde.
Ja, bitte.
Es wäre also einmal die Simpsonburg und Aubry-Reihe. Ich glaube, das ist wenig überraschend, dass ich die bringe, unter anderem. Weil das für mich eine der stärksten Reihen der DEL ist. Und dann auf eine, auf die ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt bin, auf die ich auch sehr viel Bock habe, ist dann die Pieter Flake Höflin-Reihe. Die rein deutsche Reihe. Man mag es vielleicht nicht denken, aber ich glaube, das kann eine sehr gefährliche und vielleicht auch eine der Punktbesten werden in der DL.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Hm. Alex, hast du auch eine Reihe, wenn wir jetzt gerade bei Voraussagen sind oder generell Spieler, wo dir da direkt vielleicht von den Augsburgern auch einfallen?
Ich würde eher nach Mannheim gehen.
Ja.
Ich glaube, Plachter, Eisenschmidt, Ischakow haben da zusammengespielt und harmonieren da, glaube ich, sehr, sehr gut miteinander. Vor allem dieser Russe, den sie da geholt haben, das ist eine absolute Granate. Natürlich schlittschuhläuferisch auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich auch die Borg-Reihe mit aus Ingolstadt mitnehmen. Und das wird natürlich auch spannend zu sehen sein, ob München diesen Chris Borg dann auch langfristig ersetzen kann. Er war zweimal Top-Torjäger in der Regular Season beim EHC Red Bull. Mit Ben Smith hast du natürlich einen, der A, sehr gut in Form ist, B, der in den letzten Jahren immer alle Spiele gemacht hat, kaum verletzt war und auch zuverlässig gescored hat. Und bin da sehr gespannt, wie er da in München funktioniert. Interessant wird es auf jeden Fall, ja. Und vielleicht gibt es dann doch eine Überraschungsreihe und es ist dann doch wieder der Karawanken-Express in Bremerhaven, der alles kaputt schießt.
Ja, oder vielleicht diesmal Bietigheim, ne? Wer weiß. Ne? Muss man mal schauen. Und Helmut, jetzt so abschließend eine Frage. Meinst du, der Kader jetzt ist besser als wie der vom letzten Jahr?
100%.
Wenn man so die Abgänge und die Zugänge mal so gegenüberstellt?
100%, ja. Man hat sich verjüngt. Man hat genau das, was letztes Jahr gefehlt hat, mit wirklich Centern. Das war eigentlich ein ganz großes Problem in München. Mhm. Hat man, also besser auffüllen kannst du es ja gar nicht. Mhm. In der DL. Also wie gesagt, man hat ja lange Zeit so ein bisschen, so, ja, wann kommen die Verpflichtungen? Was ist los? Und dann kamen sie nach und nach und sind wir schon sehr zufrieden. Okay. Einziger Knackpunkt, was sein könnte in München, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, was auch unter den Fans sehr diskutiert wird, ist die Torhüterposition. Da hat man eine Entscheidung getroffen, die ich auf der einen Seite sehr gut finde, sehr menschlich finde, dass man zwei Torhütern, zum einen Danny aus den Birken und zum anderen Daniel Fiesinger, da entsprechend das Vertrauen auch gibt. Danny, ich glaube, wir brauchen nicht viel über Danny aus dem Birken reden, wenn man sich Olympia vor Augen hält. Die drei Meisterschaften, wo er zweimal im Playoff auch im Tor stand. Mhm. Das ist also für mich auch eine Form von Dankbarkeit, die der Verein zeigt. Und das finde ich auch richtig. Mhm. Bei Daniel Fiesinger ist es ein sehr guter Nachwuchs-Goalie, muss man auch sagen. Er hat einige unglückliche Situationen noch letztes Jahr gehabt. Er hat auch jetzt das erste Spiel gegen Wojens, das erste Tor war jetzt nicht so souverän, aber auch da, Junge wächst auch an Vertrauen. Und deswegen, es kann halt ein Problem werden, wenn sich Danny verletzt. Es ist halt in den letzten Jahren schon oft gewesen, dass er verletzt war. Das kann wiederkommen. Man hat sich aber auch viele AL-Lizenzen noch aufgehoben. Deswegen könnte da noch was passieren. Aber wie gesagt, auf der einen Seite finde ich es eine sehr coole Entscheidung. Auf der anderen Seite ist das so eine Position, die sehr diskutiert wird unter den Fans, die ich auch verstehe, da muss man mal abwarten. Allerdings, wenn man jetzt Danny gegen Rögle gesehen hat am Samstag, der ist wieder in seiner Olympia-Phase gewesen, hatte ich so das Gefühl, das war Wahnsinn. Das war wirklich, wirklich sehr gut und wir brauchen ihn wirklich auch in dieser Form. Ansonsten, also, wenn man jetzt mal weiterschaut, das Torhüter-Duo in Mannheim ist halt Deluxe, das muss man schon auch so zugeben. Wird auch interessant, aber wie gesagt, das ist so das einzige Fragezeichen so ein bisschen, wo ich sehe.
Okay, ich meine, es ist ja schön, dass du nur ein Fragezeichen hast. Wenn gleich zu meinem Team kommt, habe ich mehr als nur die drei Fragezeichen. Ja. Genau, und jetzt noch zum Abschluss, was meinst du, wo landen die München wann ist die Saison zu Ende? April, Mai oder so?
Ich bin optimistisch und sage, dass wir das Ding dann holen. Ich habe es zwar letztes Jahr schon gesagt, aber dieses Jahr machen wir es dann auch wirklich.
Ja.
Was wäre ich für ein Fan, wenn ich was anders sagen würde? Aber nein, jetzt mal auch ohne die Fanbrille, Ich meine, es ist, Mannheim ist halt auch, also die Verstärkungen, die sie sich geholt haben, Corby Holzer, ne, unter anderem, das ist schon, gut, letztes Jahr haben wir auch gesagt, Mannheim, München und dann ist es Berlin geworden und
die Nordgruppe. Ja.
Die schwache Nordgruppe, die dann im Endeffekt das Finale gestellt hat. Ja, deswegen, ja gut, man muss aber auch sagen, Best of Three. Ich weiß nicht, Alex, hättest du noch mal Bock auf Best of Three gehabt?
Nee.
Danke.
Nee, überhaupt keinen Bock. Also das war jetzt schon spannend, weil Berlin dreimal K.O. war und dreimal es dann gebogen hat. Das auch wieder besonders dann diese Meisterschaft, das wird sowieso auch nicht wieder geben, dass eine Mannschaft permanent in Rückstand gerät und diese Meisterschaft dann holt und zwar auch nicht unverdient, weil die Art und Weise, wie sie dann diese Spiele gewonnen haben, das war sehr, sehr verdient und auch im Finale gegen Wolfsburg, muss man sagen, waren sie einfach die bessere Mannschaft, zeigten gutes Coaching dann von den Eisbären. Ich würde die nicht abschreiben, wobei ich glaube, die jetzt durch den Abgang von Reichen auch ein bisschen so am Probieren sind, werden da mit Pföders und Nöbi da in einer Reihe spielt, wirkt mir noch nicht so, als ob Serge Aubin jetzt weiß, was er dann tatsächlich auch machen wird am Donnerstag gegen München. Die Ergebnisse Champions Hockey League sprechen ja für sich, aber auf der anderen Seite, wenn dann die Liga losgeht, ja, weiß man selber, ist das wieder ein ganz anderes Blatt Papier.
Genau, da können wir in 4 Wochen schon wieder von einer völlig neuen Situation reden. Sei es so Verletzung, sei es Verpflichtung oder was auch immer.
Ne? Ja, du hast ja jetzt schon gerade gesagt, also ein Fragezeichen bei mir, bei dir viele Fragezeichen bei dem Team, das du unter die Lupe genommen hast. Letztes Jahr Sechster in der Nord-Tabelle, Jahr davor Elfter.
Sieben. Ja, und jeder weiß natürlich jetzt, wo wir landen. Wir landen nämlich am Rhein bei den Kölner Haien, wie gerade schon sagtest. Ich habe da ein paar Fragezeichen. Zweimal in Folge die Playoffs verpasst, was natürlich für die Ansprüche für Kölner Haie eine Vollkatastrophe ist. Machen wir uns mal nichts vor. Die Kölner Haie mit diesem Namen keine Playoffs, das ist eigentlich ein Unding. Ja. Wo ich immer so ein Problem mit habe, in einer Saison wie letzte Saison, wo es keinen Abstieg gibt, wo keine Fans dabei sind, muss ich doch die Junioren hochziehen. DNL-Spieler. Es gibt eigentlich nichts zu verlieren. Ausgesetzte Abstieg, du hast doch keine Fans, keine Stimmung, ist doch scheißegal. Schmeiß sie da rein. Und wenn du Letzter wirst, Nürnberg hat es eigentlich vorgemacht. Die haben ziemlich viele junge Leute nach oben geholt und das hat eigentlich ziemlich gut gefluppt, finde ich. Also die haben jetzt ein Jahr DEL-Erfahrung und können jetzt halt mitmischen, wenn es um Abstieg geht. Das ist meine persönliche Meinung. Genau. Abgänge. Was richtig mir wehtat, Hannibal Weizmann. Das ist ein Talent. Und Markus Lanz sagt immer, das kriege ich nicht übereinander als Wähler. ich weiß nicht, wie man so einen ziehen kann. Ich muss dazu sagen, wir sind ja nur von außen. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Gab es Unstimmigkeiten, haben wir sich nicht verstanden? Wollte der Torhüter irgendwie einen Tapetenwechsel haben? Wir wissen es nicht. Ich kann nur hinnehmen, er wechselt nach Iserlohn, was natürlich für die Roosters mega genial ist, aber für Kölner Haie ein bisschen problematisch, weil jetzt hast du Justin Poggi und Thomas Pöpperle. So, und Justin Poggi, ich bin so unsicher bei dem Typen. Ich weiß nicht richtig, was ich von dem halten soll. Also manchmal holt er so echt geile Handschuh-Saves raus und manchmal lässt er solche Eierdinger rein, diese Unbeständigkeit. Und jetzt habt ihr in München ja das mit einem erfahrenen und einem jungen Torhüter. Das hätte ich mir in Köln echt gewünscht, so ein Duo zu haben. Ne? Die Kölner Haie sind im Rebuild, sag mal, in Nordamerika. Ne? Das hätte ich mir echt gewünscht, anstatt man jetzt einen 35-Jährigen und einen 36-Jährigen da jetzt ins Tor stellt, was jetzt nicht despektierlich des Alters heißen soll, aber ich denke mal, so ein Weizmann, das wäre jetzt echt seine Saison gewesen, seine Chance gewesen. Aber wie gesagt, wir gucken nur da von oben herab, wir wissen nicht, was dahinter rum passiert ist, deswegen, da kann man nur so mutmaßen. Dominik Tiffels, Verteidiger, geht nach Krefeld. Simon Gnüb, das tut mir aber fast noch mehr weh als wie Hannibal Weizmann nach Ingolstadt. Da kann der Luca gleich noch was zu sagen. Eine Art Königstransfer, damals wieder. Und ja, Freddy Tiffels dann nach München. Und das sind so Abgänge, die können dir echt wehtun. Du spielst gegen die in der Saison und das kann echt wehtun, wenn solche Spieler gehen lässt. machen wir uns nicht vor, die erste Hälfte 2021, die war eigentlich zum Vergessen. Nicht nur Kölner Haie, global gesehen war das einfach nur Mist, was da so abging. Aber gerade im Eishockey in Köln, das war echt nicht schön. Man hat Jonas, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Jonas Holosch, ich bin mir nicht ganz sicher, der ist Norweger, eine absolute Granate, hat NHL gespielt, hat KHL gespielt, hat SHL gespielt, WM gespielt, Olympia, als Kapitän der norwegischen Nationalmannschaft und ist verletzt. Ja. So wie es aussieht, wird er auch dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen und das tut dann doch schon echt weh. Wie gesagt, wenn er fit gewesen wäre, und ich glaube, er ist auch motiviert und hat bestimmt auch in Kölner Haie Bettwäsche als Kind geschlafen. Ja, wir kennen die Storys. Aber echt, echt schade. Ich hätte ihn echt gerne von Anfang an gesehen und das ist echt so ein Leader, so ein Mo Müller-Typ. Ja. Halt nur ihn richtig breit. Das ist halt echt, echt schade. Genau, und dann kommen wir aber auch schon zu dem etwas Guten, weil irgendwas Gutes muss das Ganze ja haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, man hat ja, also wenn ich dich kurz unterbrechen darf, also ich finde, wenn man, das geht mir als München auch immer so, ich schaue auf das Tableau, ich schaue auch auf den Kader von Köln, so war es die letzten Jahre eigentlich immer, da sagt man eigentlich, das ist eigentlich eine gute Mannschaft, da kann man eigentlich was erwarten von. Und dann haben sie es doch in letzter Konsequenz immer wieder nicht geschafft. Hast du dieses Jahr ein anderes Gefühl?
Vom Kader her, ich habe halt immer dieses Verletztenproblem. Ne? Wie gesagt, Jonas Holosch, der ist verletzt. Zach Sill ist auch noch verletzt. Der wird wohl vermutlich auch erstmal lange Zeit nicht spielen. Und lasse mal in der Verteidigung den Mo Müller ausfallen, ne? Oder den Maurice Edwards und dann stehst du schon wieder da hinten drin. Ist auf Kante genäht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, Offensive ist das Einzige, wo ich mich so ein bisschen positiv dran aufhalten kann. Maxi Kamera kam, Mark Olver aus Berlin kam, der kann dir noch ein bisschen Power geben. Quinton Howden, auf den bin ich auch sehr gespannt, was der aufs Eis bringen wird. Und jetzt muss man mal gucken. Das letzte Testspiel ging ja ganz gut aus. 4-1 gegen Krefeld, die eigentlich Meister werden wollten. Habe ich mir irgendwie gehört, Ende letzter Saison. Und das sah schon alles sehr, sehr gut aus. Was ich aber viel tollerer, ich weiß nicht, ob es sofort gibt, tollerer, besser. Was ich auch schon schöner fand, dass wieder Fans in der Halle waren. Das war richtig, richtig geil. Also das Spiel war eigentlich fast nebensächlich, aber dass du nicht mehr diese komplett leere Köln-Arena hast, das ist furchtbar. Euch geht es ja bestimmt, glaube ich, genauso. Gerade du, Alex, für dich, du bist ja auch immer in den Eishallen unterwegs. Diese leeren Eishallen, das ist ja Hölle.
Also ich war im Dolomiten-Cup in Neumarkt, das ist eine kleine Halle und da waren nur ein paar hundert Zuschauer da. Aber die haben da Alarm gemacht und weiß man mal, wie schön Gänsehaut ist, ne? Manchmal.
Ja.
Aber ich würde gerne noch was zu den Haien sagen, wenn es mir gestattet ist.
Gerne.
Ja, du hast zwei richtige Sachen angesprochen. Also man hat in der vergangenen Saison die Chance gehabt, Junioren einzusetzen, die richtig gute Qualität haben. Ich hatte das Glück, die Junghaie unter Patrick Strauch in Augsburg mal zu sehen und zu kommentieren für deren Stream. Und weiß, dass da auch entsprechende Summen fließen in die Junghaie. Und wir reden da vom sechsstelligen Bereich. Und jetzt, wenn wir uns den Draft oder die verschiedenen Drafts ansehen, wir haben den Leo Hafenrichter, der jetzt nach Nordamerika geht, einen Luca Münzberger, der von Edmonton gezogen worden ist. Also die Jungs sind richtig gut, die da ausgebildet werden. Und ein bisschen mehr Mut, gerade bei den Haien, wo man eh ein bisschen knapp bei Kasse ist, glaube ich, zumindest hat man das Gefühl, ohne es jetzt genau zu wissen, aber ihr wisst, was ich meine, da wäre das nicht so schlecht gewesen, Junge einzubauen, auch perspektivisch, denn du hast die paar Abgänge angesprochen, aber ein James Shepard hat zum Beispiel in Überzahl fantastisch funktioniert, ein Atkinson, einer der auch wenn es nicht lief, immer noch gescored hat für die Haie, jetzt in Straubing, das ist verdammt viel Qualität neben denen, die du jetzt da angesprochen hast, die ersetzt werden müssen. Ein Tourisson kommt jetzt nach Köln. Da scheiden sich die Geister. Er ist ein super Eishockeyspieler, war letztes Jahr zum ersten Mal so richtig fit, als er in der deutschen Eishockeyliga war. Das Jahr davor in Schwenningen eben nicht, hat immer so ein bisschen Wehwehchen mit rumgetragen. Aber er hatte auch einen Troy Burke nebenan. Und die beiden sind gute Kumpels, auch off-ice. Das hat er jetzt nicht mehr in Köln. So, und die Frage ist, funktioniert er auch jetzt so gut wie in Schwenningen? Ich würde da zumindest mal ein kleines Fragezeichen hinterstellen. ich traue Uwe Krupp zu, dass er den hinbekommt, dass der weiter so erfolgreich ist. Aber die Frage ist, bleibt er gesund? Und wenn nicht, dann hast du natürlich ein Problem. Mhm. Und wie gesagt, ein paar Fragezeichen, was die Haie betrifft, würde ich schon setzen. Aber vieles steht und fällt, glaube ich, auch mit dem Saisonstart. Wenn sie den gut hinbekommen, dann kann sich da so eine Eigendynamik entwickeln und trifft ja auf alle 15 Teams zu. Und warum nicht auch noch mal wieder eine tolle Saison für die Haie?
Ja, warum nicht? Es wird ja auch mal wieder Zeit. Ne? Das ist, sind wir mal ganz ehrlich. Also die letzten zwei Jahre, das war wirklich, letztes Jahr sowieso nicht, aber auch davor das Jahr, ich war ja gegen Nürnberg da, wo es da die legendäre Niederlagenserie Rekord gab. Und da merkst du schon, es ist Druck auf den Kessel in Köln. Also egal, ob im Femblog oder in der Presse, ja, im Boulevard oder so, das ist halt immer so. Ne? Und wie gesagt, mich würde es freuen, die Haie, das ist ein großer Verein, die haben große Strahlkraft, weit über die Landesgrenzen hinaus, selbst bei mir hier in Rheinland-Pfalz, im Ahrtal, im Bad Neuenahr, siehst du im letzten Eifelkaffee noch ein Auto mit einem Haieaufkleber drauf. Ne? Man soll es nicht für möglich halten, aber ist ein großer Verein. Also mich würde es nicht freuen, wenn die mal wieder in die Spur kommen und wenigstens Playoffs machen. Ob sie die Runde überstehen, das sei mal dahingesagt, aber wenigstens mal wieder in Playoffs teilgenommen zu haben und auch junge Spieler die Erfahrung zu geben. Das wäre mein Wunsch.
Und jeder weiß doch, wenn die Köln Arena fünfstellig gefüllt ist, irgendwann mal, wenn es die Vorschriften zulassen, der weiß, dass da richtig auch die Post abgehen kann, wenn es gerade mal ein Derby ist, das eng ist gegen Krefeld und natürlich das rheinische Derby gegen Düsseldorf. Da hast du wirklich drei Stunden, läuft dir da eiskalt den Rücken runter,
ja. Ja, genau. Und das waren die Kölner Haie. Und wir gehen jetzt mal zur Pupsburger Augsburger Puppenkiste. und zwar schalten wir damit zu Alex, denn der hat sich mal die Augsburger Panther angeguckt.
Ja, ganz intensiv sogar. Im Dolomiten Cup habe ich die Jungs begleiten dürfen. Natürlich auch die Eisbären Berlin dann, Gott sei Dank, auch gesehen. Ja, erster Linie neue Gesichter an der Bande, Mark Pedersen, neuer Coach, gekommen nach 7 Jahren SBR mit 2 dänischen Titeln und einer Vizemeisterschaft. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Dänemark, was ist Dänemark? Aber wenn wir sehen, was jetzt auch die Fishtown Pinguins immer wieder aus Dänemark geholt haben oder insgesamt aus Dänemark Imports nach Deutschland gekommen sind, dann weiß man, da kann man richtig gutes Eishockey spielen und es gibt ein paar tolle Vereine wie Herning, wie Rungstedt und so weiter und so fort. Also gibt's doch sehr viel Liebe zum Eishockey und dänisches Eishockey. Wir wissen es auch alle, haben jetzt Olympia geschafft, dank eines Treffers von Luke Storm hat Dänemark eben nach Olympia geschossen und durch ein 2-0 gegen Norwegen. Aber das ist jetzt gar nicht mein Thema. Ich wollte nur eben die Qualität auch sagen. Und dann hat der Pierre Beaulieu als Co-Trainer, kennen wir alle aus Krefeld, sehr kommunikativer Typ. Das ist so ein bisschen auch so ein Technik-Freak, dieser Pierre Beaulieu und Mark Pedersen, so ein bisschen alte Schule. Die ergänzen sich, glaube ich, ganz gut. Aber was auch schon festzustellen ist, und das sagt ein einziger Tweet der Augsburger Panther, als sie da neulich mal ein Testspiel auf die Mütze bekommen haben, ich glaube in Villach war das, oder Villach gewonnen, irgendwie in Linz verloren, klar. Und da hat man auch offen kommuniziert, so nach der dritten heftigsten Trainingswoche. Und das hat man aus Augsburg eigentlich schon lange nicht mehr gehört. Also der muss sie ja ordentlich durch die Mangel genommen haben. Und das nicht ohne Grund, weil das Eishockey wird auch ein anderes sein. Das ist so ein typisches In-Your-Face-Hockey, was Augsburg spielen wird. Und zwar ein 1-1-3. Und mit dem Fokus, sagt Mark Pedersen selber, auf die Defensive. So, wo fängt Defensive an? Und das haben wir auch schon im Dolomiten Cup und in anderen Spielen gesehen. Die Defensive am gegnerischen Tor. Und zwar wirklich mit sehr, sehr aggressivem Forechecking in der gegnerischen Zone. Das wird interessant zu sehen sein. Insgesamt der Wechsel im Kader ist nicht so groß gewesen, wie man vermuten hätte können nach der nicht so optimalen Saison davor. Das Torhüter-Duo ist gleich geblieben mit Olli Roy, der jetzt wieder gesund ist. Der hatte ja Corona und Knieverletzung. Markus Keller, die beiden verstehen sich auch sehr gut. Ja, in der Verteidigung, da haben wir Jesse Graham, neues Gesicht. Leute, ich sage euch, wenn ihr den auf der Straße seht, der ist 1,75 groß und wiegt 50 Kilo mit Fahrrad. Der hat, ohne Witz, der hat Beine, da sind meine Tischbeine am Esstisch dicker als dessen Waden. Aber der Kerl ist so ein unfassbarer Schlittschuhläufer, der hat so eine unfassbar smarte Art, auf dem Eis auch mit der Scheibe umzugehen. An dem werden wir noch viel Freude haben. Und der hat ungefähr in jedem Spiel Minimum einen Punkt geliefert in der Vorbereitung für die Augsburger Panther. Also Jesse Graham wird großartig, wenn er gesund bleibt. Auf wen ihr euch alle sicherlich auch freuen dürft, ist Chad Nearing. Was ist das für eine Geschichte? Damals, der musste ein Jahr Pause machen. Warum? Er hatte irgendwas am Kopf. Er hatte Depressionen, immer schwindelig, hat nicht mehr richtig gesehen und gehört. Und ein Spezialist hat herausgefunden, Störung des Gleichgewichtsorgans. Den haben sie wieder hinbekommen. Der Junge ist so happy und so glücklich. Der strahlt über beide Ohren. Also wenn du ihm die Ohren aushängst, hat er ein rundherum Grinsen. Der hat richtig Bock auf Eishockey. Und das merkt man auch unten auf dem Eis. Winnie Saponari, ein bisschen verspätet gekommen. Kennen wir auch nochmal aus Krefeld. Hat auch noch keinen schlechten Eindruck gemacht. Campbell aus Wien. Augsburg hat wieder einen Campbell, ganz früher Scott Campbell, Terry Campbell, jetzt eben den dritten, den sie da jetzt haben, Colin Campbell geholt, auch ein sehr guter Eishockeyspieler, aber im Prinzip ist es das, was wir die letzten Jahre schon gesehen haben, mit einem für meine Begriffe auch sehr gut verbesserten John Rogel dahin, der hat mir sehr gut gefallen in der Vorbereitung bislang, hat ihm sicherlich auch Toni Söderholm gut getan, er war ja in den ersten zwei Phasen in der Vorbereitung bei der Weltmeisterschaft mit dabei, geht viel smarter mit der Scheibe um zum Beispiel und dann hast du natürlich die ganzen alten Bekannten, ein True LeBlanc, ein Brady Lamb, ein Scott Valentine, die ganzen Lieder, auch ein Trevelyan springt da noch mit seiner ganzen Energie, mit seinen 38 oder wie alt er ist. Ich bin gespannt, Augsburg ist für mich ein Playoff-Kandidat in der Form, die sie jetzt dann, wir werden sicherlich noch ein bisschen Frische tanken, aber wenn sie das so weiterspielen und durchhalten können und fit bleiben, wie sie es vorhaben, dann wird das ein sehr attraktives Eishockey spielen, muss aber auch sagen, sie kriegen ein Problem gegen Mannschaften, die sehr aggressiv auf die Scheibe arbeiten. Da gilt es noch, Lösungen zu finden. Im Liga-Alltag auch, gerade München, die ja zum Beispiel in Unterzahl sehr, sehr aggressiv spielen. Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern, Helmut. Und von daher spannende Transformation in Augsburg, bin ich sehr gespannt, ja.
Ja. Was mir so bei den Abgängen aufgefallen ist, Szemski und Tölzer. Natürlich muss das einerseits sportlich natürlich kompensieren, hast du ja schon ein bisschen ausgeführt, aber natürlich auch menschlich. Was hattest du für einen Eindruck von der Mannschaft?
Also Steffen Tölzer war natürlich schon in einem gewissen Alter, wo man sagen kann, reicht es noch DEL und so weiter und so fort. Und er hatte ja auch vor einigen Jahren so eine Geschichte, wo er ein ganzes Jahr raus war mit seinem Rücken und so weiter und so fort. Und da hat man dann eben auch gesagt, okay, Tölle, ja, es reicht vielleicht auch nicht mehr. Und das ist halt dann unterm Strich vielleicht sehr, sehr schade für Augsburg, weil damit eine Identifikationsfigur aus dem eigenen Nachwuchs fehlt. Aber unterm Strich zählt hat dann eben auch nur der sportliche Erfolg. Das ist klar. Und bei Simon Szczemski, das war die zweite Saison, also die Saison davor hat er ja richtig gut eingeschlagen und hat alles getroffen. Ich glaube, eine Luftveränderung war für ihn gar nicht mehr schlecht. Und natürlich, wenn Christian Hommel um die Ecke kommt mit dem Dreijahresvertrag, Eishockeyspieler will Planungssicherheit und dann, ich weiß nicht, viele werden dann auch seinen Weg gegangen. Simon Szczemski auch dann eben so ein bisschen vielleicht auch am Scheideweg gewesen. Auch das, glaube ich, ist für beide Seiten super. Ich hoffe und wünsche ihm, weil er wirklich ein guter Verteidiger ist, beziehungsweise sehr guter Offensivverteidiger ist mit einem fabelhaften Schuss, dass er da wieder in die Spur kommt und dann auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft werden kann. Würden wir uns sehr wünschen.
Ja. Ich habe noch eine andere Frage. Wir haben ja gerade über die Junioren gesprochen, das Corona. Ja. Glaubst du, die Augsburger Panther haben das auch genutzt, so ähnlich wie in Nürnberg, dass sie so ein paar junge Leute hochgeholt haben, die jetzt vielleicht im Kader bleiben können?
Nee, also in Augsburg ist die Leistungsdichte bei den Junioren nicht so optimal gewesen, zumal man dann auch noch relativ wenige Spiele gehabt hat. Man hat ja Magnus Eisenmenger jetzt aus Frankfurt wieder zurückgeholt als U23-Spieler. Man hat einen Dennis Miller noch im Kader. Also das sind schon genügend Leute da, die das auffüllen. An Gottwald aus Rosenheim auch geholt. Man hat eine Kooperation auch mit Memmingen, wo der ein oder andere aus der DNL spielt. Da wird sich dann zeigen, ob im Laufe des Jahres vielleicht dann noch der ein oder andere kommt. Es gibt ein paar gute Kerle, aber ja, müssen wir abwarten, würde ich sagen.
Ja, okay. Und du hast gerade das System angesprochen, das 113. Das ist ja schon sehr lauf- und kraftintensiv. Ich
Ja.
glaube, da wird sich dann zeigen, wie lange man sowas durchhalten kann, richtig? Ich meine, die Vorbereitung ist alles, du sagst es gerade schon, die wurden richtig durch den Mangel gezogen, aber so eine Saison kann lang sein.
Auf jeden Fall. Was hat ein 113 für ein Ziel? Ein 113 hat immer ein Ziel, das Zentrum zuzumachen und dem Gegner irgendwie zur Seite zu bewegen und dazu zu machen. Und je disziplinierter das ausgeführt wird und aufmerksam und alle fünf dann auch auf dem Eis eventuell dann auch Positionen mal einnehmen, die sie nicht spielen müssen, aber eben das System wegen dann einspringen müssen, das wird sich dann zeigen, ja, wie gut sie das in Griff bekommen. Also bei Augsburg wirst du immer sehen, dass sie den Gegner über eine Seite laufen lassen wollen. Und ja, ob es funktioniert, klar, sagst du selber, 56 Spiele ist schon ein Brett. Allerdings, sie suchen noch nach Verstärkung. Ein linksschießender Stürmer soll es noch werden. Inwiefern Lothar Segel da jetzt noch abwartet oder abgewartet hat, weil in Bayern, ihr wisst ja selber, war ja das lange auf der Kippe mit den Zuschauern. Da werden wir aber sicherlich noch was hören. Ich nehme mal an, man wird jetzt da noch ein bisschen warten, je nachdem, wie der Saisonstart verläuft und dann eventuell auf der Resterampe dann noch den einen oder anderen in Augsburg versuchen zu lotsen.
Ja, gut, ich meine, das ist auch immer die Frage, was Nordamerika sich tut. Da fängt die Saison ja später
Also,
an, Verträge kommen später. Eventuell wartet auch jemand ab, wenn er keinen Vertrag bekommt, NHL, AHL, dass er dann vielleicht nach Deutschland geht. Ist ja
es war
mittlerweile.
heute, glaube ich, so ein Deadline-Day in der NHL, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen auch die Entscheidung, dass Dominik Cahun nach Bern geht.
Ja,
Man
genau.
hätte noch Zugriff, glaube ich, auf ihn gehabt oder er hätte noch Zugriff auf die NHL haben können. Ich weiß es nicht hundertprozentig en Detail. Und deswegen auch heute die Meldung, dass er nach Bern geht für 3 Jahre. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt schon mal ein Schwung neuer Spieler jetzt da auch auf dem Markt ist.
Ja, das ist nämlich schön, dann kann ich mir mein Skript wieder wegschmeißen, weil die Meldung wollte ich jetzt zum Schluss aufheben. Aber ist ja nicht schlimm. Dominik Cahun geht für 3 Jahre nach Bern, hat eine NHL-Ausstiegsklausel. Das heißt, wenn ein
Immer im
NHL-Team kommt,
Sommer.
ja, genau. Dann kann er quasi dann rüber gehen. Ja, und unsere Drähte glühen schön heiß Richtung Bern, ob wir da schon mal Dominik Cahun ordern können für unseren Podcast. Ha, schauen wir mal. Ja, genau. Das zu den Augsburger Panthern. Und wir gehen jetzt noch nach, nee, nicht Straubing, nicht Bremer, Ingolstadt. Richtig, Luca?
Ja, ganz richtig. Das ist definitiv nicht
Ja,
Straubing.
aber fast.
Das heißt doch Straubingen, oder?
Genau, Straubing.
In München vor allen Dingen heißt es Straubing.
Ja, danke, danke.
Ja, genau. Luca, dann erzähl doch mal, was ist bei denn in Ingolstadt los? Hat man da irgendwie Geld gefunden oder so?
In Ingolstadt ist tatsächlich ziemlich viel los. Geld ist immer das. Es wird kein großes, nicht mehr Budget gegeben haben, vor allem es gab eher weniger. Aber darum soll es halt auch ehrlich gesagt nicht gehen. In Ingolstadt hat man vor allem, also man muss ja sagen, man hat ein ganz paar Abgänge gehabt. Schmerzhafte Abgänge, vor allem für mich schmerzhaft. Das, was für dich ein Simon Gnipp war in Köln, ist wahrscheinlich für mich ein Tim Wohlgemuth, der zu den Adlern nach Mannheim geht, was sehr weh tut. Das bin ich auch ganz ehrlich, das tat weh. Aber nichts ist, aber natürlich hast du nicht nur einen Tim Wohlgemuth bei den schmerzhaften Abgängen. Da muss man auch einen Michael Gartek nennen. Auf jeden Fall mit einer der mindestens Top 5 Goalies der Liga. Was er auch immer wieder auch in den Playoffs dann gezeigt hat. Dann muss man auch einen Morgan Ellis nennen, der zu den Eisbären nach Berlin gegangen ist. Zu dem würde ich aber gleich noch kommen. Da möchte ich nämlich auch noch was zu sagen. Ja, und dann hast du noch von den namhaften Abgängen könnte man noch einen Petrus Palmu nennen, der ja in Ingolstadt zwischenzeitlich laut Duckshed einen Popcorn hätte verkaufen sollen.
Wollte der nicht Tickets abreißen oder sowas?
Ja, ja, genau, Popcorn verkaufen, einparken, irgendwie sowas, ja. Schade, dass es, wie es gelaufen mit, ist mit Palmu, aber mein Gott.
Okay.
Ja, und dann weil ich es gerade schon angeschnitten habe, morgen Alice. Für viele ja so mit Michael Gartig der schmerzhafteste Abgang in Ingolstadt. In den Playoffs natürlich auch gezeigt, was er für ein Spieler ist, was er nicht nur offensiv, man muss ja sagen, bei Morgan Ellis wird ja immer die Offensivkunst gelobt, die sein Offensivspiel, wo du auch mal gesehen hast, was der für Schüsse blocken kann, was der auch defensiv reinwerfen kann. Du möchte ich nochmal betonen, ein sehr schmerzhafter Abgang für Ingolstadt. Aber, und da kommen wir zu den Neuzugängen, das hat man meiner Meinung nach, ich finde sogar fast besser, man hat sogar fast bessere Spieler für ihn als Ersatz verpflichtet. Da wäre zu einem natürlich David Wasowski, somit einer der absoluten Königstransfers in Ingolstadt, nach verantwortlich, wenn man Larry Mitchell glauben darf, wäre Wasowski ein paar Zentimeter größer, würde der heute noch NHL spielen. Wie wahr das ist, kann ich nicht beurteilen. Was ich aber bisher gesehen habe, ist vielversprechend auf jeden Fall. Man sieht zwar noch, dass er sich einfinden muss. Deutsches Eishockey ist natürlich wieder ein bisschen anders als nordamerikanisches. Die Eisfläche ist größer, neue Mitspieler, neues Land, alles und so. Ja. Aber man sieht schon, was der kann und darf gespannt sein, ich sag's mal so. Kommen wir zu Simon Gnipp.
Ja.
Ich habe schon mal einen kleinen Text geschrieben gehabt zum RC Ingolstadt zu den ersten beiden Vorbereitungsspielen.
Ja.
Und Simon Gnipp, man muss sagen, ich war ja auch, ich war in beiden Testspielen, die ich konnte, im Stadion, also gegen Kladno und gegen Wien. Gegen Kladno ist er mir nicht weiter aufgefallen, fand ich ihn solide. Gegen Wien hat er noch ein paar Fehler gehabt, also den ein oder anderen Abspielfehler, einer davon ist dann zum Konter gemündet, der zwar nicht reingegangen ist, aber trotzdem, man merkt, dass er stark ist, dass er sehr viel Potenzial hat, aber auch noch sicherer werden muss insgesamt in seinem Spiel. Wo ich gerade eben bei Gnipp bin, ich springe so ein bisschen hin und her zwischen den Neuzugängen und den Abgängen. Wenn ich gerade bei Gnipp bin, muss ich auch die Abgänge ansprechen. Da wäre er zum Beispiel ein Simon Schütz.
Ja.
Ein Panther, ja, Eigengewächs möchte ich es nicht nennen, weil er vom Kooperationspartner kam, aber ein Simon Schütz, der, als er damals hochgezogen wurde ins DEL-Team, wo man gesagt hat, der hat richtig Potenzial, der kann was, der hat sehr großes Potenzial und das konnte er leider Gottes nie aufrufen, was auch nicht ganz seine Schuld war, weil er halt einfach immer von Verletzungen gebremst war. Dann hat er mal viele Spiele gemacht, dann hat er auch performt und dann hat ihn die nächste Verletzung rausgerissen, ist jetzt nach Kaufbeuren gegangen. Und da möchte ich auch gleich zum nächsten Abgang kommen, vom nächsten jungen Verteidiger, Garrett Poon. Ich entschuldige mich, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Ich habe da immer meine Probleme mit. Ich möchte wirklich nichts Böses sagen. Es ist auch gar nicht böse gemeint. Aber mit Garrett Poon, es ist kein Abgang, der wehtut. So leid es mir tut, also das soll auch gar nicht böse gemeint sein, menschlich, ist der, glaube ich, also kann ich ihn nicht beurteilen. Ich beurteile wirklich nur nach Eishockey. Und da muss ich halt sagen, dass man mit Leon Hüttl, der nächste junge deutsche Verteidiger, den man geholt hat aus Frankfurt, aus der DL2, meiner Meinung nach ohne böse klingen zu wollen, ein deutlich besserer Spieler. Ja. Ein Spieler, der dem RC weiterhelfen kann. Und man hat sich für mich, meiner Meinung nach, im Vergleich zu Simon Schütz und im Vergleich zu Garrett Poon mit Hüttl und Gnipp deutlich besser aufgestellt in der jungen Defensive. Man hat zwei junge Leute mit Potenzial geholt, die beide, wenn ich das richtig im Kopf habe, da darf mich gerne auch der Alex wieder korrigieren, weil ich glaube, er hatte auch kommentiert gehabt, die beide in der U20-WM gespielt haben in Kanada. Und die da auch, ja, beide gezeigt haben, was sie können. Bei mir ist keine klare Linie zu sehen, deswegen, nur damit möchte ich weiterfahren. Ich möchte zu einem der größten Fragezeichen im Kader des RC Ingolstadt kommen. Zu einem, Ja, was heißt großes Fragezeichen? Aber es ist im Vergleich zum Rest ist es das größte Fragezeichen und das ist die Torhüterposition.
Schon wieder. Was ist los heute?
Die Torhüterposition. Man hat hier mit von vorn schon von Helmut angesprochen, mit Kevin Reich, einen schon DEL-erfahrenen Goalie aus München geholt, der aber eher hinter Kevin Reich und dann auch ab und zu mal hinter Daniel Fiesinger war. Und man hat hier auch noch Kari Rähme geholt. Aus der Liga. Dankeschön. Ja. Abgänge natürlich Maike Gartig, wie vorhin angesprochen, und Nicolas Dawes, der einen Tryout-Vertrag bekommen hat und jetzt AHL spielt, soweit ich informiert bin. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich, Kari Rähme hat mir die ersten Vorbereitungsspiele, die ich gesehen habe, ich habe so gut wie alle verfolgt oder auch live im Stadion gewesen, gar nicht gefallen.
Okay.
Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, ich war ja auch gegen Wien im Stadion und wenn ich eins sagen kann, dass dieser, dann kann ich, ich kann auf jeden Fall sagen, Kari Rähme, er mag alt sein, aber der Mann kann es immer noch. Also, ja. Also sehr mir auch die anderen Vorbereitungsspiele nicht gefallen hat, so sehr hat er mir gegen Wien gefallen. Am Samstag. Der hat vorhin, ich habe ja vorhin angesprochen, dieser eine Fehlpass von Gnipp, der da zum Konter geführt hat, hat Reime grandios gehalten. Also ich sage großes Fragezeichen oder große das Mysterium in Torhüterposition beim ERC. Ich sage es nicht, weil wir nicht in der Theorie ist die Qualität da mit Reich und Reime. Nur bei Rähme ist halt der Fall zum Beispiel, dass der in den letzten, ich vergesse das immer, in den letzten Jahren, ich glaube in den letzten 4 oder 5 Jahren nicht mal eine ganze DEL-Saison Hauptrunde gespielt hat. Und darunter ein ganzes Jahr lang gar nicht gespielt hat.
Er hat seit 2016 nie mehr als 18 Hauptrundenspiele gehabt.
Ja, da muss man allerdings dazu wissen, in Omsk Saison 18-19, schwierig Knieverletzung, kam dann auch nicht mehr dran. Und seit diesem Zeitpunkt muss man auch sagen, er war ja dann auch in Schweden bei Djurgården und bei Turku, sind natürlich die Leistungen auch nach unten gegangen. Ich weiß nicht, ob ihn das tatsächlich auch noch behindert, diese schwere Knieverletzung. Man weiß, er kann es. Er war lange Jahre in der KHL. Er hat über 160 NHL-Spiele gemacht, dieser Kari Rähme. Also er kann was. Aber die Frage ist, der körperliche Verschleiß, hält der eine 56-Spiele-Saison plus X? Natürlich wird der Kevin Reich seine Spiele machen, gar keine Frage. Er hält dieser Körper durch. Ich allerdings muss sagen, an Kevin Reich, der wird mir manchmal fast so ein bisschen unterschätzt, weil er halt eben auch einen Danny aus den Birken vorne dran hatte. Aber sieh mal seine Saisonbilanzen an. Ich glaube, letzte Saison bei München eine 12-4 Bilanz, Helmut, wenn mich nicht alles täuscht. Also durchweg, wenn Kevin Reich gespielt hat, dann sind die Bilanzen sehr, sehr positiv. Natürlich muss man auch sagen, er hat in München gespielt. Da kriegst du natürlich per se auch vielleicht nicht so viele Schüsse, wie du es in Ingolstadt bekommst.
könnte man so sagen, ja. Rähme hat ja selber in der Eishockey News gesagt, in dieser Sonderausgabe, wo alle DL-Teams beleuchtet wurden, hat er selber gemeint, das Knie ist verheilt, da ist nichts mehr. Die erste OP scheint damals anscheinend verfuscht worden zu sein und deswegen war das auch alles so ein bisschen komisch. Und bei der zweiten und jetzt scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Ich möchte Rähme, und das habe ich von Anfang an gesagt, ich möchte ihm nicht die Qualität absprechen, ich möchte ihn auch nicht vorher abstempeln, aber es hat mir und es bereitet mir immer noch Sorgen, dass er eben in den letzten Jahren nicht viel gespielt hat. Man hat ja, als man ihn geholt hat, vor allem gesagt, dass er sich in den Playoffs steigert, in den wichtigen Spielen steigert er sich. Das sieht man an seinen Statistiken. Wie sehr das auch an ihm lag oder am Team, das weiß ich nicht. Ich habe die finnische Liga nicht verfolgt, da bin ich auch ehrlich. Aber ja, wie gesagt, also ich möchte hier auch einen Kevin Reich, ich möchte einen Rähme, ich möchte denen nicht die Qualität absprechen. Ich sage nur, man weiß es nicht. Man weiß nicht, was ein Rähme jetzt, wie Alex gerade gesagt hat, was der ableisten kann vom Körperlichen her. Und man weiß nicht, was ein Reich abrufen kann, nachdem er so lange auch nur Backup war hinter Austin.
Ja, also ich glaube, der ERC Ingolstadt hat sich schon was dabei gedacht, bei diesem Tandem.
Ja, um Gottes Willen.
Ich, denk mal, also 10-1, dass Kevin Reich Gewehr bei Fuß steht, wenn der seine Chance bekommt.
Definitiv.
Nicht nochmal nehmen lassen.
Ne? Vor allem Kevin Reich ist nicht nach Ingolstadt gewechselt, um da wieder Nummer 2 zu sein.
Genau.
Bin ich der Überzeugung, weil, wie gesagt, dann hätte er auch in München bleiben können. Und das ist das, wo ich jetzt in Ingolstadt auch sehe. Auch natürlich ein bisschen Fragezeichen. Allerdings, wenn beide fit sind, kann das natürlich auch einen positiven Effekt haben, dass sie sich gegenseitig pushen, weil die wollen beide Nummer 1 sein. So würde ich Kevin Reich einschätzen. Wie gesagt, sonst hätte er nicht wechseln müssen, meiner Meinung nach. Der hat da Bock drauf. Der hat da richtig Bock drauf, erster Goalie zu sein. Und ja.
Ich würde sagen, das ist nicht eine typische 45-10 Spiele Bilanz zwischen beiden. Ich glaube, das wird, Luca, ich glaube, du hast ja die ähnliche Einschätzung, dass sie da, was die Spielanzahl betrifft, da eher enger beieinander liegen werden.
Ja. Das ist ja, also, um das mal dazu zu sagen, also zum einen, jetzt habe ich das wieder vergessen, egal, Doug Shedden ist ja ein Fan davon, Duos zu bilden, also wirklich abwechselnd, zum Beispiel nach Niederlagen immer den anderen dann reinzulassen. Das war ja bei Reimer und Piermaier genauso. Gut, zu Piermaier möchte ich nichts sagen, aber das war ja genauso. Das hat man letztes Jahr nicht gehabt, da hatte man Gartek als klare Nummer 1 Goalie und Dawes dahinter. Dawes aber übrigens, also auch gut gewesen. Ich glaube, sein erstes Spiel direkt einen Shutout gehabt. Aber darum geht's jetzt nicht. Ein Reich wird sich definitiv nicht freiwillig jetzt wieder als Nummer 2 hinstellen. Da hätte er dann auch nach, was weiß ich, wohin gehen können, da hätte er nicht zum ERC Ingolstadt gegangen, wäre nicht zum ERC Ingolstadt gegangen. Und da muss man auch sagen, der ERC hat einen Plan, das hat ja Frank gerade, glaube ich, gesagt, wenn ich richtig bin. Larry Mitchell hat immer einen Plan. Also man muss sagen, wenn man eins als ERC-Fan die letzten Jahre gelernt hat, dann, dass Larry Mitchell einen Plan hat und dass Larry Mitchell sein Handwerk versteht.
Ja, das glaube ich auch.
Da kommen wir mal, also unterm Strich, wenn beide fit sind, wenn Rämel das abrufen kann, was er kann, dann hat man ein gutes, sehr gutes Goalie-Duo, aber das muss man jetzt sehen.
Ja, wenn alles schief läuft, ich habe Handynummer von Jimmy Wade.
kann ich dir geben. Du und der Jimmy Wade, ja, den könnte man bestimmt auch nochmal aus dem Ruhestand befördern.
Der war super, der Typ. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry.
Nein, das ist ja gar kein Thema. Also sowas ist ja alles gut. Ja. Jetzt hatten wir die Verteidigung, wo ja nicht so viel, also mit David Wasowski, wo ich ja schon gesagt habe, einer der Königstransfers aus Nordamerika von den Chicago Bulls. Man hat Hüttl, man hat Knipp.
Ja. Echt? Hast du gerade gesagt Chicago Bulls? Das ist doch eine andere Sportart, oder?
Nee, Chicago Wolves. Wolfe.
Chicago Wolves. Schon gehört, ja.
Die Bulls sind wieder was anderes. Im Angriff hat man Abgänge gehabt, wie gesagt, Wohlgemut, Palmu und dann eben noch Elzner, was mir sehr weh getan hat, der zu den Storming Tigers gegangen ist. Und Zugänge hat man dafür Chris Burke aus München, auch schon angesprochen von Helmut. Chris Burke, ich glaube, zu ihm muss ich nicht viel sagen. Bei München jahrelang, also die letzten beiden Jahre, nicht jahrelang, die letzten beiden Jahre einer der Top-Spieler gewesen, so immer mit der Top-Assist-Geber. Weiß aber auch, wo das Tor steht, wie man immer so schön sagt. Und ich finde, man kann das auch schon in der Vorbereitung sehen. Man muss sagen, Vorbereitung darf man nicht zu hoch legen. Das tue ich hier vielleicht gerade teilweise. Vorbereitung darf man niemals zu hoch legen. Aber ich finde, man sieht, dass ein Chris Burke dem ERC weiterhelfen kann, vor allem im Powerplay. Auch wenn das teilweise noch etwas zu verspielt ist, aber man sieht, was der Mann kann. Und das ist vor allem Pässe geben, vor allem Tore auflegen. Also der hat definitiv absolut seine Qualitäten. Dann kommen wir wahrscheinlich so zu dem Wohlgemut-Ersatz. Wie weit man einen Wohlgemut ersetzen kann.
Ja.
Sei mal dahingestellt. Dieser Wohlgemut-Ersatz nennt sich Jerome Flake, kommt aus Düsseldorf. Und bei ihm, also dass er kann, dass er Tore schießen kann, dass er offensiv stark ist, das müssen wir, glaube ich, nicht extra dazu sagen. Das hat er in den letzten Jahren bewiesen. Mal abgesehen vom Münchner Kapitel. Helmut wird da, glaube ich, aus Erfahrung sprechen. Und hier bei Flake ist eben genau das, ich habe vorhin angesprochen und vorhin gesagt, Flake, Pieta, Höflin, unterschätzt die nicht. Mhm. Das kann potenziell eine der besten Reihen werden. Mhm. Das sage ich nicht ohne Grund. Das sage ich unter anderem, weil ich weiß, den ERC verfolge, rundum auch Podcasts vom ERC, mhm. den sie jetzt im Trainingslager gemacht haben. Wenn eins zwischen denen stimmt, zwischen dieser Reihe Höflin, Pieta und Flake, dann ist es die Chemie. Mhm. Also menschlich verstehen die sich top. Das merkt man. Auf dem Eis verstehen die sich auch soweit. Das sind Top-Spieler. Mhm. Ein Daniel Pieta, der damals aus Krefeld gekommen ist und letzte Saison meiner Meinung nach größtenteils, ich finde, schon fast enttäuscht hat. Mhm. Man hat sich von ihm wesentlich mehr versprochen, aber dann gab es halt eben diesen, ich nenne es Skandal um ihn.
Naja.
Was es dann natürlich auch nicht leichter gemacht hat, nachdem er sein ganzes Leben lang eigentlich in Krefeld gespielt hat. Hm. Dann beim neuen Team direkt so ein Skandal und dann, muss man diese Saison halt eben schauen. Hm. Und eben Jerome Flake, der hat jetzt in München 2 Jahre gehabt, die nicht so gut waren. Dann ist er nach Düsseldorf gegangen, dann war das erste Jahr da auch nicht ganz so berauschend. Hm. Und jetzt eben im zweiten Jahr, im letzten Jahr in Düsseldorf, hat er halt wieder gezeigt, was er kann. Hat er halt wieder gezeigt, wieso ein Larry Mitchell ihn halt eben geholt hat. Mhm. Dass der einer Mannschaft extrem weiterhelfen kann. Mhm. Das sollte klar sein. Und einem RC Ingolstadt, wo es manchmal an vor allem abschlussstarken Spielern meiner Meinung nach gefehlt hat, wird ein Jerome Flake, denke ich mal, sehr gut passen.
Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe tendenziell ein Fragezeichen, wenn jemand in Köln und Düsseldorf gespielt hat.
Tendenziell ja, aber das kann man über viele Spieler sagen. Das gleiche Fragezeichen habe ich bei Spielern, die beim ERC gespielt haben und dann zu Augsburg gegangen sind.
Also.
Grüße gehen raus an Patrick McNeil an der Stelle. aber wie gesagt, Flake, inwieweit man einen Wohlgemut ersetzen kann, lasse ich mal im Raum stehen. Mhm. Aber Flake definitiv ein sehr guter Spieler.
Okay.
Und jetzt kommen wir noch zu zwei weiteren Offensivleuten. Mhm. Und ich finde, und das muss ich auch hier nochmal betonen, man merkt, dass der ERC man merkt, dass der ERC Ingolstadt Wert auf die Jugendarbeit legt, Wert auch darauf legt, junge Spieler auszubilden.
Ja.
Du hast im Kader. Wir reden jetzt über den Kader, reden wir nicht über Neuzugänge. An jungen Spielern, was hast du da alles? Du hast, ich möchte die Goalies übrigens ausklammern, weil die Goalies werden sehr wahrscheinlich nicht ein einziges Spiel in der DEL machen diese Saison. Du hast einen Samuel Soramis, der aus Mannheim kam. Du hast einen Enrique Morales, der vor allem im Kooperationspartner gespielt hat. Bei Rosenheim. Ich hoffe es. Was Landsberg? Ich weiß es nicht mehr. Entschuldigung.
Nee, Rosenheim stimmt.
Rosenheim stimmt. Ja. Das beruhigt mich. du hast ein Eigengewächs mit Marvin Feigl. Mhm. Der spielt bei den. So, und jetzt müsste es stimmen: River Kings. Auf jeden Fall in der Oberliga, beim Kooperationspartner. Mhm. Du hast einen Samuel Dubé, der von den RB Hockey Juniors kommt, dessen Vater wahrscheinlich vor allem vielen älteren Eishockey-Fans ein Begriff ist.
Ja.
Wieso nickst du da so, Frank, wenn er sagt ältere Eishockey-Fans?
Ältere Eishockey-Fans. Alex, ja. Ich habe die 4 vorne dran. Okay.
Ich hab ihn auch noch live spielen sehen, Yannick DB. Also es macht mich nicht unbedingt jünger, aber es ist halt wir hoffen natürlich, dass der, wenn ich da kurz eingrätschen darf, Luca, da hoffen wir natürlich immer, dass ein bisschen was vom Vater hängen geblieben ist. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, diese Penalties, die er da auf den Schläger genommen hat und aus der Luft und was weiß ich noch was alles. Also das war eine absolute Zirkusnummer. Ja. Und gerade in Bad Tölz, wo er dann auch seine Heimat gefunden hat, da verehren sie ihn ohne Ende und der hat da auch bombig eingeschlagen. Und ja, der Sohnemann, du hast es angesprochen, der hat auch, glaube ich, noch 2 Jahre Quebec Major Junior Hockey League gespielt, also Nordamerika. Richtig. Auch seine
bei Halifax, ja.
Seine Reife geholt. Und die Ausbildung bei RB, das wissen wir auch, Helmut, das ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Also Ja, stimmt schon. Da ist Potenzial da.
Also Samuel DB, du musst halt sagen, die Anlagen oder beziehungsweise die so seine Ausbildung allgemein, das ist sehr vielversprechend. Du hast mit eben Yannick DB nicht nur einen ehemaligen guten Spieler, sondern eben auch einen der besten Skill-Trainer Europas, was man so sich erzählt, jedenfalls was ich so gelesen habe. Du hast mit, der hat in seiner Kanada-Zeit seine Reife geholt, Kanada in der Jugend gespielt. Ich glaube, auch da muss ich nicht erwähnen, was das so ausmacht. Der hat bei den RB Hockey Juniors gespielt, wo er jetzt auch nach Ingolstadt eben gekommen ist. Auch hier muss ich nicht sagen, also beziehungsweise Helmut, du wirst mir wie auch gerade Alex zustimmen, man mag halten von Red Bull, was man will. Die Jugendarbeit ist fantastisch.
Wenn ich mal kurz einen Bandenschleck anlaufen darf, also immer was doch, immer RB doch. Macht, in Salzburg macht, das ist grandios. Also jeder, der sich das mal so ein bisschen informiert bei Google oder so, die haben da so ein Leistungszentrum, also nicht nur Eishockey, sondern auch Fußball ist ja auch eine große Nummer bei RB und das ist der Hammer. Also wenn du da irgendwie reinkommst als Juniorenspieler, als junger Spieler, das war's dann. Viel Spaß noch.
Also jeder, der die Möglichkeit hat, mal nach Liefering zu fahren, um sich das mal anzusehen. Ich hatte die Möglichkeit schon zum Glück. Das ist einfach ein anderes Level. Das
Weltklasse. Ist ein anderes Level. Weltklasse. Da werden NHL-Spieler geschnitzt normalerweise in so einer Akademie und das im Alpenraum. Und Helmut, wenn der SAP-Garten kommt, dann kommen ja natürlich auch die Eisflächen, die zusätzlichen, die man hat, um diese Ausbildungen auszubauen, was gerade auch für den deutschen Markt nochmal enorm wertvoll sein wird, weil wir da auch viele junge Spieler mehr in der Breite haben. Mhm. Ja, hoffen wir, dass es genügend Trainer gibt und dann auch das Angebot angenommen wird.
Ja, das stimmt. Aber zurück zum ESC Ingolstadt. Wir haben nicht unterbrochen, Luca. Sorry, wegen Nachwuchs es und so.
Ich rede schon relativ lange, also ist das kein Thema. Samuel DB, wie gesagt, noch nicht viel. Also man muss sagen, in der Aufzählung fehlt einem noch ein Luis Brune, der aus Mannheim gekommen ist, über den ich ehrlich gesagt nicht viel sagen kann, unter anderem, weil er das Trainingslager verpasst hat. Denn jetzt Ingolstadt hat die 2G-Regel angewendet im Trainingslager, nur Geimpfte und Genesene. Anscheinend ist Luis Brune keins von beiden, weshalb er nicht dabei war.
Okay.
Was prinzipiell schon mal nicht gut ist. Aber das wird sich zeigen. Ja. Also, wie gesagt, Ingolstadt auch anscheinend einer der fortschrittlichsten, was die Impfquote angeht im Team.
Das hat man auch generell in der Liga, wurde das ja veröffentlicht, ne? Dass so, glaube ich, über 90% der Spieler als auch der Beteiligten, dass dann über 90% die Impfquote schon liegt, ne?
Wo siehst du denn den ERC Ingolstadt?
Wo sehe ich den ERC Ingolstadt? Der ERC Ingolstadt, und dass ich das sagen darf, ist, vor allem Larry Mitchell zu verdanken.
Okay.
Der ERC Ingolstadt ist ein vielleicht nicht mehr ganz so geheim Favorit, oben mitzuspielen. Die Großen, die ganz Großen mit München, Mannheim, Berlin möchte ich nicht. Ich finde, Berlin ist nicht so gut. Berlin ist auf Augenhöhe mit dem ERC, aber man kann die Großen ärgern. Ob es zum ganz zweiten Wurf klappt, möchte ich im Raum stehen lassen, weil das... Ich persönlich glaube nicht dran, aber man wird sehen. Der ERC Ingolstadt muss mit diesem Kader um die Top 6 mitkämpfen. Er muss diese Top 6 eigentlich auch erreichen. Das ist die Erwartungshaltung, dass man das als ERC-Fan sagt, ist schön, dass man das sagen darf. also für mich, am ERC gibt es keinen Weg vorbei. Am ERC werden einige sich die Zähne ausknabbern. Ja. Und mein Call ist schlicht und ergreifend wahrscheinlich so der vierte Platz rum.
Ja, das ist doch schon mehr, als man in Köln erwarten kann.
ja, in Köln. Köln ist ein eigenes.
Danke. Luca, vielen Dank für deine akribische Arbeit, was den Kader des ESC Ingolstadt angeht. Vielen Dank. Und damit ist der Roundtable jetzt auch rund. Wir konnten unsere Teams hier präsentieren. Abschließend die Frage natürlich, was glaubt ihr, wer wird den Meistertitel einfahren? Fangen wir mal bei Alex an.
Schwierige Frage, verdammt schwierige Frage. Ich für den Moment, fürs Gefühl würde ich sagen Mannheim. Hat da eine mini Nasenspitze vorne, weil sie eben sehr, sehr gut neu verpflichtet haben. Also ist auch nur eine Gefühlsgeschichte, ja. Ich finde, wir haben auch wieder viele tolle Mannschaften. München haben wir gesprochen, der Helmut hat's angesprochen, was für tolle Spiele wir da haben. Übrigens finde ich auch Straubing spannend. Also, weil wir gerade eben über Straubingen gesprochen haben, da gab's ja diesen Rebuild, muss man sagen, jetzt der bisschen größeren Art, muss man sagen, jetzt ein Akulazi und Jeremy Williams nicht mehr da. Und Tom ja. Pokle macht da wirklich eine fantastische Arbeit, da bin ich sehr gespannt. Aber München-Mannheim, die ja, ist ja keine große Überraschung. Ja, das sind eben die DEL-Heroes im Moment. Ja. Aber wer weiß, Best of Five, ja vielleicht dann doch wieder die Mini-Chance für einen Überraschungsmeister.
Ja. Ja, gut, da hast du dich ja schon rausgeredet. Wir gehen mal weiter nach Luca nach Ingolstadt. Was glaubst du denn?
Ich schließe mich Alex im Großen und Ganzen an. Mhm. Meisterschaftskandidaten gibt es viele. Unter anderem Berlin, Mannheim, München, vielleicht Ingolstadt. Aber meiner Meinung nach Meisterschaftsrennen stand jetzt, gehe ich auf München.
Okay. Helmut, was ist dein...
Ja, wie sagt man so schön, ich kann mich auch meinen Vorrednern anschließen, aber natürlich... München-Mannheim und diesmal jetzt München. Man muss aber dazu sagen, mit unseren Bulli-Vorhersagen haben wir noch nie richtig gelegen. Von dem her bin ich da jetzt ein bisschen, aber...
ihr habt jetzt mich im Team, also kannst du besser werden.
Von dem her, nach unserer letztjährigen Tabelle, die wir getippt haben, das war... Ja, okay.
Ja, da sind wir wieder bei der Zahl 56, ne? 56. Ja. Folge, 56 Spieltage. Also jetzt muss natürlich dann auch letzten Endes der Frank auch die Hosen runterlassen mal, ja, der frägt immer so schön und lässt uns da quasi den Vortritt jetzt los mit dir.
Ja, also ich fühle mich meinen Vorgängern anschließen. Nein.
Jetzt kommt wieder Florida Panthers.
Das dauert noch ein bisschen, bis sie in der DL spielen. Aber von der Leistung her natürlich Mannheim, München ganz klar vorne. Aber ich denke, am Ende werden sie Krefeld-Pinguine.
Jetzt, wo der Saveljev sogar einen Twitter-Account hat, der twittert die Krefelder zur Meisterschaft, ja?
Die haben gesagt, die werden Meister.
Obwohl ich immer noch den Verdacht hege, dass das nicht der richtige ist und immer noch die Shorthanded-News irgendwie dahinter stecken.
Das kann sehr gut sein.
Aber das stimmt. Aber das möchte ich nur in den Raum werfen. Ja,
dann ist das Feld ja bestellt. Wir wissen, die Krefelder Pinguine werden definitiv nicht Meister, weil ich so vorausgesagt habe.
Wahrscheinlich bitte, wieder ganz gern anders. Geschehen.
Bitte, danke.
Genau. Zwei aktuelle Sachen hätten wir noch. Einmal haben wir schon angesprochen, Dominik Kahun, da würde mich die Meinung von Alex interessieren. Mhm. Also er hat ja, nochmal um es zu wiederholen, er hat ja einen Vertrag unterschrieben beim SC Bern jetzt. Grüße zu Roman, der tanzt immer noch im Kreis, dass Kahun da ist, glaube ich. Er hat ja die Klausel, die würde jedes Jahr im Sommer greifen, dass er für ein NHL-Team gehen könnte. Wie schätzt du das Ganze ein?
Also er hat... glaube ich, alles richtig gemacht, weil wenn du siehst, wie der Kerl die letzten Jahre in der NHL rüber und hinüber geschoben wurde von einer Franchise zur anderen, das Thema Menschenhandel will ich da mal in den Mund nehmen, das ist wirklich abartig und jetzt hat er diesen 3-Jahres-Vertrag, den er absolut safe in der Tasche hat für, ich glaube, auch eine gute Portion Schweizer Franken, die er sich da einstecken kann. Hat er sich auch verdient, ja, war der erst ein guter Eishockeyspieler und von daher ist es das Beste, was er hätte machen können, auch mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Ich meine, Bern ist nicht so weit weg von München, wo sicherlich noch der ein oder andere ist, der ihn gerne trifft und sieht oder vielleicht auf halber Strecke mal, keine Ahnung, aber ich finde, ein guter Deal, den er da gemacht hat, auf jeden Fall. Meister wird er trotzdem nicht, da tippe ich auf Biel. In dem Jahr schöne Grüße auf Roman, die haben den Gaetan Haas, seinen ehemaligen Mannschaftskollegen jetzt bekommen. Ich glaube, die sind richtig gut, aber ja, Vizemeister in der Schweiz, Dominik Kahun.
Ja, ich glaube, auch Bern kann man nachvollziehen. Also es ist ja auch der Zuschauermagnet in Europa. Ja, also das muss man auch sagen. Jeder, der mal in Bern war, der versteht, was dieser Verein bedeutet und was dieser Verein ist. Ja. Von dem her kann ich es auch voll und ganz nachvollziehen. Die andere Meldung, die jetzt heute rausgekommen ist, dass München Cece Peterka nach Buffalo fliegt. Also kein keine Ausleihe, also zumindest vorerst nicht. Und er fliegt jetzt rüber wahrscheinlich zum Camp. Und da wird man sehen.
Genau. Spannend. Spannend mit Tony Granato als Head Coach. Die Sabres, Tobi Rieder ist ja nicht damit zurechtgekommen, offenbar, oder zumindest.
Jack Eichel ohne, auch nicht.
Der auch nicht, das stimmt. Wobei die Hintergründe, wir sind ja da ein bisschen zu weit weg, aber Tony Granato, ich glaube, der auch der hat sich auf die Fahne geschrieben, einen Rebuild zu machen, und vielleicht kommt ihm da einer wie ein JJ da gerade richtig, wie wir uns ihn wünschen, ne?
Ja, und damit bedanken wir uns ganz herzlich bei Alex, dass er sich die Zeit genommen hat für
Gerne.
Uns. Und du bist ja ständig unterwegs, entweder dritte Liga oder Frauenbundesliga Eishockey oder sonst was. Das ist ja echt der Hammer, du bist ja nur on the road. Ich meine, bei 77 Spieltagen kommt ja was zusammen, ne?
Das stimmt wohl, das stimmt wohl.
Ja.
Arsch, ja. Ich weiß genau, auf was du anspielst, ja, auf meinen Versprecher da meiner Konferenz. Nee, aber natürlich freuen wir uns alle auf die Saison. Donnerstag geht's los, Eröffnungsspiel, selbstverständlich. Und ich habe die große Ehre, am Freitag das erste DEL-Spiel in der Franchise-Geschichte der Bietigheim Steelers zu kommentieren. Gegen Luca wird sich freuen, ERC Ingolstadt. Das wird eine tolle Geschichte. Ich habe mir die Ingolstädter heute schon mal vorgenommen, habe mir die Bietigheimer schon mal vorgenommen. Geil, ja. Ich freue mich wirklich drauf, und es ist was Besonderes, ja.
Ich muss auch dazu sagen, die Bietigheim Steelers haben dieses Jahr das geilste Trikot schlechthin. Das ist so 90er, das ist so geil, das Ding.
Absolut, absolut. Oh,
also,
absolut.
Ich liebe es. Nein.
Doch.
Nein.
Also wer zwischen Moskitos Essen und Revierlöwen Oberhausen groß geworden ist, der liebt das Ding.
Oh, um Gottes
Willen. Also, der weiß, da waren ganz andere Farben im Spiel, wie Mint, Grün und Schlüpfer, Rosa und so weiter.
Helmut, bitte sag mir, dass du mir wenigstens zustimmst, dass das gar nicht geht.
Ich komme auch aus den 90ern, also muss ich. Also. Also ich sag mal so, das geilste Trikot ist es nicht in der DL, aber es ist auf jeden Fall. Es ist mal wieder ein sehr, sehr cooles zum Anschauen, muss ich sagen. Oh, das Geilste ist es jetzt nicht unbedingt, aber es ist mal ein Hingucker, würde ich jetzt mal sagen.
Andere Generation, ich merke das
schon. Okay. Darüber diskutieren wir beim nächsten Podcast. Wir bedanken uns bei Alex, bei Helmut und bei Luca und natürlich bei mir, bei Frank. Ihr dürft gerne natürlich auch folgen und liken und teilen und bewerten und alles.